Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Vorhang auf für einen der erfolgreichsten deutschen Literaturstars der letzten 10 Jahre überhaupt, zumindest im Hörbuchbereich. Gemeint ist das alljährlich an die Spitze der Hörbuch-Bestsellerliste stürmende Känguru von Marc-Uwe Kling. Ein hardcore-kommunistisches Beuteltier, das seinen Kampf für die linke Weltrevolution auch 30 Jahre nach dem Mauerfall unbeirrt fortsetzt. Und das klingt dann zum Beispiel so.
Das Känguru hat Hunger und wir gucken noch kurz bei McDonald's vorbei.
Ich hätte gerne einen Whopper, sagt das Känguru.
Ist ihm bewusst, wie sehr es damit die Corporate Identity des Jungen an der McDonald's-Kasse verletzt? Macht es das aus Unwissenheit oder um zu provozieren?
Ja, auch so kann man Dienstleistende des heutigen Turbokapitalismus in den Wahnsinn treiben. 2009 erzählte der Berliner Poetry Slammer Marc-Uwe Kling zum allerersten Mal von seinem Känguru auf einer Lesebühne. Angeblich, so lautet Klings wiederkehrende Behauptung, lebt er mit dem Känguru in einer Kreuzberger WG zusammen. Und inzwischen hat Marc-Uwe Kling 4 Bände über sein kommunistisches Beuteltier veröffentlicht und führt damit jedes Jahr aufs Neue die deutsche Hörbuch-Bestseller. Liste an. Und letztes Jahr, 2020, da belegte er mit den Känguru-Chroniken, dem Känguru-Manifest und den Känguru-Apokryphen dann sogar gleich 3-mal die vorderen 4 Plätze. Da fragt man sich natürlich unwillkürlich, warum sind die turbokapitalistischen Deutschen eigentlich so hartnäckig vernarrt in Klings linksradikales Beuteltier? Und genau das habe ich kurz vor dieser Sendung auch Stefan Grünewald gefragt. Stefan Grünewald ist einer der bekanntesten Sozialpsychologen Deutschlands und er fühlt unserer Volksseele regelmäßig auf den Zahn. Außerdem ist er Vater von 4 Kindern und er kennt die Känguru-Geschichten von Marc-Uwe Kling sehr gut. Und auf meine Frage, warum ausgerechnet dieses kommunistische Känguru 30 Jahre nach dem Untergang der DDR weiterhin so beliebt bei den Deutschen ist, meinte Stefan Grünewald Folgendes.
Ich habe 4 Kinder und auf Urlaubsfahrten haben wir uns das immer angehört und ein erstes Phänomen, was mich immer verblüfft hat, ist, dass alle, also mein Jüngster war damals 7, 8 Jahre, dann habe ich eine behinderte Tochter, die Down-Syndrom hat, dann 2 Jungs, die jetzt schon ein bisschen älter sind, der eine in der Pubertät, der andere schon im Medizinstudium und alle waren immer elektrisiert und konnten mit dem Känguru was anfangen. Das heißt, es geht jetzt gar nicht um so das höhere ideologische Gut. Also der Kommunismus ist sozusagen eine wunderbare Deckgeschichte, aber erklärt meines Erachtens nicht die Faszinationskraft des Kängurus.
Diese Faszination des Kängurus, also wenn man ganz ehrlich ist, so richtig sympathisch wirkt dieses linksradikale Känguru ja eigentlich nicht von Marc-Uwe Kling. Also es wettert zwar immer gegen Ausbeutung und Turbokapitalismus, aber es ist ja selbst nicht gerade sehr solidarisch. Also es ist ja sogar sehr egoistisch und schnorrt sich überall durch und futtert ihm alle Vorräte und Schnapspralinen weg. Also das ist ja eigentlich ein sehr egoistisches Verhalten und trotzdem lieben alle dieses Känguru. Wie lässt sich das erklären?
Das ist natürlich ein Verhalten, was wir kennen. Das Känguru ist jetzt quasi nicht eine kommunistische Figur, sondern eher unser alter Ego, also das Känguru repräsentiert die Seiten, die wir vielleicht verschämt überdecken. Da geht's um Faulheit, da geht's um Gier, da geht's um rigide Durchsetzung. Und das hat eine befreiende Note, dass sich das mal Raum schaffen kann. Und das funktioniert psychologisch natürlich vor allen Dingen deshalb gut, weil es jetzt nicht der Bildungsbürger ist, der so aus der Rolle fällt, der sich so kindisch, so infantil, so größenwahnsinnig oder wie auch immer gebärdet, sondern das ist das Känguru. Dieses Verschiebungsprinzip kennen wir aus der Fabel. Also die Fabel hat ja immer menschliche Eigenschaften den Tieren zugeschoben, den Füchsen, Wölfen, wie auch immer. Dadurch konnte man sich das angucken, ohne sich direkt angegriffen oder in Frage gestellt zu fühlen.
Also sind diese Bücher, vor allem ja die Hörbücher, sind die so erfolgreich, weil es diese Känguru-Gestalt ist? Also würde das gar nicht funktionieren, wenn das jetzt in Menschengestalt daherkäme oder in einer anderen Tiergestalt?
Ja, das würde uns zu nahe rücken. Also wenn es eine Menschengestalt wäre, dann wäre das eine offene Konfrontation mit unseren schrägen, verrückten Seiten. Das heißt, dadurch, dass das jetzt so seltsam aufgespalten ist, es gibt den Kleinkünstler, der um die höheren Kulturweihen ringt, dabei aber auch ein sympathisches Loser-Schicksal hat, aber dann so dieses Känguru, das so wunderbar schräg ist und ihm buchstäblich hier und da auch auf die Sprünge hilft. Und ich glaube, das Känguru ist ganz gut gewählt, weil es ist kein Mensch, aber es hat so eine gewisse Nähe, weil es geht auf zwei Beinen und es nutzt die Arme als Boxwerk oder Verteidigungswerkzeug. Dann hat es, sagen wir mal, die eingebaute Handtasche, diesen Beutel. Das heißt, es schafft eine Distanz zu den Menschen, aber es ist unbewusst dann auch wieder eine Figur, wo man sich auch wiederfinden kann.
Ich hatte auch den Eindruck, es hat viel Ähnlichkeit mit den Trotzkindern der Literatur. Also ich habe so an Pippi Langstrumpf gedacht oder von Walter Mörs, das kleine Arschloch. Können wir mit diesem Känguru von Marc-Uwe Kling vielleicht auch so unseren Kleinkinderanarchismus nochmal ausleben?
Ja, aber wir bleiben ja, sagen wir mal, Zeit unseres Lebens auch immer Kleinkinder. Natürlich sind wir kultivierte Bürger und halten uns an die Regeln, aber diese Kleinkindseele oder Seite läuft immer mit. Und die humoristische Befreiung liegt jetzt darin, dass das alles mal beschaubar wird und wir jetzt Zeuge werden, was passiert, wenn man mal wirklich auf die Tube drückt, wenn man mal wirklich seinen Lüsten und Sehnsüchten freien Lauf lässt.
Ja, aber heißt das denn dann, dass diese linksradikale Anmutung beim Känguru, dass sie gar nicht so wichtig ist? Also eigentlich kommt es ja so als Kommunist daher, als Altlinker. Und es hat ja immer diese agitatorischen Parolen gegen das Schweinesystem auf Lager.
Nein, das Kommunistische ist die kultivierte Deckgeschichte. Das, was fasziniert, ist, dass ungeniert bestimmte herrische, infantile Tendenzen da ausagiert werden. Aber wenn man sich das anhört, merkt man ja auch, die Känguru-Geschichten, die schwanken immer. Sie konfrontieren uns mit dem Banalen, mit dem menschlich allzu Menschlichen, aber sie schwingen sich auch immer auf zu kultivierten Höhen. Da gibt es Zitate, die manchmal aus dem Kontext gerissen werden. Da gibt es hohe bildungs- und philosophische Überlegungen. Und das macht natürlich auch die Bandbreite, aber auch so die spielerische Wucht aus, dass man das Gefühl hat, aha, man findet hier höchst kultivierten Stoff, aber man kann auch immer in die banalen Abgründe blicken.
Es wird manchmal ja sogar aus antiken Mythen zitiert, es wird Brecht zitiert, es wird Hegel zitiert. Ist das nicht vielleicht doch etwas gesellschaftskritisch?
Also die Kritik klingt an, ich glaube nicht, wenn das jetzt ein grundlegendes gesellschaftskritisches Werk wäre, dass das so vielen Menschen Freude machen würde.
Also, mit kommunistischen Sehnsüchten und linker Gesellschaftskritik hat die große Liebe der Deutschen zum Känguru von Marc-Uwe Kling offenbar gar nicht so viel zu tun, sondern wo eher damit uneingestandene Trotzgefühle projektiv ausleben zu können. So zumindest erklärt der Kölner Sozialpsychologe Stefan Grünewald den dauerhaften Erfolg der Hörbuch-Bestseller von Marc-Uwe Kling.